Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Annika Suck. Ich lese aus meinem Roman Was danach kommt. Im Text kommen immer wieder freistehende Schlagzeilen vor, wie Zeitungsschlagzeilen, die einfach vorgelesen werden. Erstvernehmung. Ich weiß ja nicht, aber die Beamten scheinen überfordert. Sie stehen beieinander wie Schüler, die ihre Gruppenarbeit verschissen haben. Jetzt müssen sie vielleicht die Klasse wiederholen. Einer von ihnen wischt sich immer wieder mit dem Ärmel über Augen und Nase. Hoffentlich sind sie nicht überfordert. Hoffentlich wissen sie ganz genau, was zu tun ist. Hoffentlich brauchen sie mich nur anzuschauen, und das tun sie sehr eindringlich, wenn auch nie lang, um zu wissen, was passiert ist. Sie wissen, wer in den Krankenwagen gelegt wurde. Ich habe nichts gesehen. Ich würde sie gerne fragen, wie mir geschieht. Für das, was nach dem Ruck passiert ist, fehlen Wörter im Satz. Ich weiß nicht, wo ich den Korrekturstift ansetzen soll. Ich erinnere mich daran, dass ich am Steuer saß. Ich war spät dran für die Arbeit, danach nichts. Jetzt kann ich ausgesprochen schlecht atmen. Unfassbares Unglück direkt vor Kindergarten passiert. Die Polizei, die Rettung und ich, um uns herum ein Absperrband. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass man mich hier nicht haben will, dass man mich aber auch nicht gehen lassen kann. Auf gar keinen Fall sollte ich von hier weg oder bleiben. Man legt mir keine Handschellen an, aber man weist mich in ein Polizeiauto ein wie in eine Anstalt. Ich bin jetzt das Problem von jemand anderem. Das war also gerade der Moment, kurz nach dem Unfall, der Carmen passiert, den sie verursacht. Und ich lese jetzt, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Unfallhergang. Im Flugzeug versucht die Crew, dich auf einen Ernstfall vorzubereiten, der vermutlich nie eintreten wird. Sie zeigen dir die Notausgänge, eine Fake-Schwimmweste, einen Mini-Sicherheitsgurt und rattern die Instruktionen herunter, die du schon unzählige Male gehört hast, an die du dich im Ernstfall aber vermutlich nicht erinnern würdest. Niemand erwartet, dass der Ernstfall eintritt. Niemand weiß genau, was im Ernstfall passiert. Wer rechnet schon damit? Die Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein, ist unglaublich viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug, in dem du dich gerade befindest, abstürzt. Niemand bereitet dich wirklich auf einen Unfall vor. Niemand bereitet dich darauf vor, dass wegen dir ein Mensch sterben wird. Handy, Schlüssel, Geldbörse, Chick, Feuer, genervt nehme ich zwei Stufen auf einmal. Ein Griff in meine übergroße Handtasche hat mir gesagt, dass ich alles dabei habe, alles bis auf meine Wasserflasche. Vor der Tür liegt jetzt ein grüner Müllsack. Nicht besonders groß, so wie für einen Papierkorb neben dem Schreibtisch. Er hat noch nicht hier gelegen, als vorher die Tür hinter mir zugefallen war. Noch genervter von Gregors Unart, nicht aus dem Haus zu gehen, greife ich mir wieder den Müllsack, nachdem ich meine Wasserflasche aus der Küche geholt habe, und werfe ihn in die Tonne im Innenhof. Ich finde mein Auto eine Straße weiter unter einer Kastanie. Der Boden ist voller weißer Blüten. Ich steige ein, schalte das Radio an. Scheiße, schon die Nachrichten. Ich bin verdammt spät dran. Über den Gürtel ist um diese Zeit kein Durchkommen. Doch was ist meine Alternative? Ein Umweg würde nur noch länger dauern. Manche Menschen werden in solchen Momenten ganz ruhig. Wenn sie im Stau stehen, denken sie einfach daran, was sie so am Wochenende vorhaben, oder sie drehen das Radio lauter, singen mit, ob sie den Text kennen oder nicht. Wenn ich zu spät dran bin, verwandle ich mich in eine hypernervöse Fahrerin, wie diese winzigen Hunde, die ständig zittern. Ich halte nach allen noch so knappen Lücken in der unendlichen Autokette Ausschau, zwänge mich hinein, und wenn jemand hupt, hupe ich zurück. Warum habe ich auch unbedingt meine Wasserflasche holen müssen? Warum konnte ich Gregors Müll nicht ein einziges Mal liegen lassen? Mein Telefon unterbricht die Morgensendung. Automatisch drücke ich auf den grünen Knopf am Lenkrad. Mein Kind, bist du schon wach? Hallo Mama, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ach so, störe ich dich eh nicht. Passt schon, was ist denn? Du kennst doch noch den Felix. Mama, natürlich kenne ich. Mit dem du früher gespielt hast? Ja, Mama, was ist mit ihm? Und du weißt noch seine Schwester, die was im dritten wohnt? Ja, weiß ich noch. Also die musste eine Mammographie machen und hat jetzt Krebs. Scheiße. Ja. Also jedenfalls wollte ich dich fragen, ob du eh immer noch regelmäßig zu Frau Dr. Merzen gehst. Endlich runter vom Gürtel, noch ein kurzes Stück. Dann Stau am Praterstern. Ich schalte unnötig brutal zwischen der ersten und dem Leerlauf hin und her. Leerlauf spart Sprit, hat man mir in der Fahrschule gesagt, und ich kann den Fuß vom Gas nehmen und, was noch viel wichtiger ist, wieder fest drauftreten. Mama, warum fragst du mich das jetzt, nur weil die Schwester von Felix was hat? Hör zu, was? Mama, ich kann jetzt nicht eigentlich. Ein letztes Mal abbiegen. Der Kindergarten ist ein gelblicher kleiner Kasten mit Graffiti unterhalb der Fenster. Ein Zaun geht rundherum mit einem niedrigen silbernen Tor gegenüber der Eingangstür. Alle guten Parkplätze sind weg. Agrofahrerin, habe sie nicht gesehen. Schon nach 7:30. Ich treibe das Auto so nah wie möglich an die erlaubten 30 km/h und kreuze vor dem Kindergartengebäude die Straße. Genau zu dieser Stelle ist sie gelaufen, hat man nachher festgestellt. Aber ich habe dich doch gefragt, ob ich störe. Mama, können wir ein andermal über den Brustkrebs von der Mina reden? Ich habe gerade keine Zeit. Hat mutmaßliche Kindergartenmörderin Krebs? Wenn du Krebs kriegst, Kind, oder ich, eine Chemotherapie ist kein Spaß. Ich springe jetzt wieder im Buch. Das war so eben der Morgen bis knapp vor dem Unfall oder bis zum Unfall. Und wir befinden uns jetzt ein bisschen weiter hinten im Buch, als sie mit ihrem Anwalt spricht, der sie vor Gericht begleiten wird. Wichtige Dokumente. Dem Anwalt würde ich das gern alles erzählen, wie sehr mich das alles quält. Wir sitzen in seinem Büro im zweiten Stock eines Altbaus in der Innenstadt. Beim Hereinkommen lässt er mich aus dem Fenster direkt auf den Stadtpark blicken. Dann bringt er mir eine Tasse mit schwarzem Kaffee und ein Glas Wasser. Auf dem Tisch steht eine Vase mit kurzgeschnittenen roten Tulpen. Beim Hinsetzen öffnet er den Knopf seines Jacketts und knipst die Tischlampe an. Der Schreibtisch ist aus dunklem Holz und sieht aus, als hätte es meine ganze Familie gebraucht, um ihn zu tragen. Lassen Sie uns zuerst einiges feststellen. Ihr voller Name ist Carmen Anger, Geburtstag 29. März 1997. Sie sind Kindergärtnerin im 21. Bezirk. Ich sage zu allem ja. Ich würde ja nie nach Transdanubien ziehen. Was gibt es denn dort überhaupt? Haben Sie einen Freund, eine Freundin? Sind Sie sich da etwa unsicher? Ich verneine. Er legt ein paar Papiere auf die Glasplatte, die den kostbaren Schreibtisch vor Kaffeeflecken schützt, faltet die Hände und sieht nicht mich an, sondern auf einen Punkt oberhalb meiner rechten Schulter. Es ist nicht mehr der Röntgenblick, mit dem er bei der Begrüßung meine Handtasche, die Strumpfhose und meine Frisur, ein hoher Pferdeschwanz, die Babyhaare vom übermäßigen Bürsten elektrisiert senkrecht stehend beäugt hatte. Er blickt milde konzentriert ins Leere. Es hinge da in der Luft ein Standardvertrag. Frau Anger, Sie müssen sich bewusst sein, dass dieser Fall ein sehr medienwirksamer ist. Nun, was meine ich mit medienwirksam? Medienwirksam bedeutet, dass die Öffentlichkeit, die Medien, hier lässt er seine Hand durch den Raum schweifen, als säßen dort die Medien dieses Landes und möglicherweise des Umlandes, sich diesem Fall annehmen werden, wie auch ich mich diesem Fall annehme, mit finanziellem Interesse. Doch im Gegensatz zu denen liegt mein Interesse auf ihrer Seite. Ich möchte, dass sie gewinnen, dass wir sie da rausholen, wie sie auch. Die Medien wollen Auflage und Auflage bringt, was ihnen schadet, was sie den Fall verlieren lässt. Ein skandalöser Geliebter, Drogenmissbrauch, Abtreibungen, all diese Dinge können Ihnen hier schaden. Apropos Drogensucht. Sie sind Kindergärtnerin, aber erfüllen diesen Raum mit Zigarettengestank. Auf solche Dinge werden wir achten müssen. Sie sollten nicht nach Rauch riechen, wenn jemand von der Presse oder jemand, der mit der Presse sprechen könnte, in Ihrer Nähe ist. Sie sollten außerdem nicht trinken oder handgreiflich werden, wenn jemand eine Kamera auf Sie richtet, egal ob direkt vor Ihrer Nase oder aus einem Gebüsch hervor. Wobei ich Sie beruhigen darf. So motiviert, anstandslos wie bei den Medien manch anderer Länder, geht es hier nur in den seltensten Fällen zu. Ich habe inzwischen meinen Kaffee ausgetrunken. Sauer, bitter und dünn, ausgebrannt. Der Anwalt bemerkt die leere Tasse, entschuldigt sich, steht auf, bringt sie aus dem Raum. Wenig später kommt er mit einer gefüllten, dampfenden Tasse wieder. Ein frisches Hefeverl nehme ich an. Er tut das, ohne dabei ein Wort zu verlieren. Das gibt mir Zeit, sein Gesicht zu betrachten, das sich auf der Glasplatte des Schreibtisches spiegelt, wie auch der Stuck an der Decke und der Kronleuchter. Er hat ein waches, aber ansonsten ausdrucksloses Gesicht mit leicht hängenden Wangen. Keine Brille. Kontaktlinsen? Nun, Frau Anger, was ist denn passiert? Lassen Sie nichts aus, es könnte Ihnen später helfen. Dann werden wir sehen, was zu tun ist. Wissen Sie, man kann so einiges reparieren. Er sieht mich ernst und väterlich an. Ich kann nicht anders, als zu seufzen. Dann beginne ich zu erzählen. Erst nahm ich die Polizei widerstandslos mit. Sie setzten mich in einen fensterlosen kleinen Raum, der aus zwei Ecken von Kameras überwacht wurde. Ein Beamter fragte mich, ob ich Tee oder Kaffee wollte. Nichts, sagte ich und bekam ein Glas Wasser, das nahe der Kante des grauen Tisches abgestellt wurde, als gehörte es niemandem. Der gemusterte Teppichboden schluckte die Schritte der zwei Beamten, die mich befragten. Ich erzählte stockend und Chronologie verwirrt meinen Tag nach. Immer wieder versteckte ich meinen stummen Beinen, verzerrtes Gesicht hinter meinen Händen. Ein Beamter tippte während meiner Aussage hektisch auf einem Laptop, während sein Kollege sich lose Notizen auf einem Spiralblock machte. Er schrieb alles in Blockbuchstaben und ließ große Abstände zwischen den Zeilen, sodass er schnell mehrere Seiten füllte. Kein einziges Mal hatten wir Augenkontakt in den Stunden, die ich brauchte, um das Gefühl zu haben, mich an alles erinnert zu haben. Und ich wollte mich an alles erinnern, wollte ihnen nichts vorenthalten. Irgendwo in der Erzählung des Unfalls musste die Lösung liegen, die Erklärung für das, was passiert war, und in der Erklärung lag sicherlich meine Rettung, außerdem das Happy End. Es war alles, konnte alles, nur ein Albtraum sein. Die Beamten schrieben zwar mit, blickten aber stur überall hin, nur nicht zu mir, und nach kurzer Zeit dämmerte mir, dass sie diese Lösung gar nicht hören wollten, dass sie meine Erzählung nicht hören wollten. Sie wollten selbst lieber gar nicht vor Ort sein. Haben Sie einen Ausweis dabei? War die letzte Frage, die sie mir stellten, bevor sie Zeichen für Zeichen meine Daten in ihre Papierstapel überführten. Halten Sie sich für weitere Fragen bereit. Der Gerichtstermin wird Ihnen mitgeteilt. War das Letzte, was sie mir sagten, bevor ich auf der anderen Seite der schweren Tür stand, durch die sie mich zuvor gebracht hatten. Ich kannte die Gasse nicht, in der sich die Polizeistation befand, und ging ziellos herum. Irgendwann entdeckte ich eine Kirche, von der Nachmittagssonne golden ausgeleuchtet, und setzte mich zu ihren Füßen an einen Brunnen. Um mich herum saßen Leute mit Kaffeebechern, Eistüten, allein mit ihren Handys. Es war laut, selbst für einen so weitläufigen Platz, als befände er sich unter einer mit Musik und Gesprächen gefüllten Glasglocke. Mein Magen grummelte, mir war schlecht. Mir fiel plötzlich ein, dass meine Mutter noch gar nichts davon wusste, was passiert war, seit wir am Morgen telefoniert hatten. 5 Anrufe in Abwesenheit erschienen auf dem Display. Mama. Kind, Carmen, warum hebst du denn nicht ab? Was war denn vorhin los, habe ich was gesagt? Es geht Mina eh wieder gut, bald, glauben Sie. Sie müssen jetzt zwar alles abnehmen, aber wenn der Krebs erstmal weg ist, sollte eine Ruhe sein. Mama, ist alles okay? Du klingst total komisch, bist du müde? Oh ja. Dann leg dich halt ein bisschen hin, Kind, was meinst? Hast du heute noch viel zu tun? Mama, ich hatte einen Unfall. Und schon ging die Schneeschmelze los. Ich schmolz, ich troff und rotzte haltlos. Meine Hand verkrampfte sich um das Telefon. Mit dem Auto... Ich habe ein Kind angefahren. Ich bin in die Arbeit gefahren und einmal um den Block, weil ich war spät dran und es gab keine Parkplätze mehr. Ich habe sie nicht gesehen. Plötzlich war da dieses Geräusch und ich bin raus aus dem Auto. Ist dir was passiert? Nein. Ich schüttelte den Kopf, obwohl sie mich nicht sehen konnte. Was ist passiert? Sie ist gestorben. Wie gern hätte ich das Gesagte zurückgenommen. Scherz, hab mich nur verplappert. Ein erschütterndes Schluchzen verschloss mir die Kehle. Am anderen Ende der Leitung war es still. Und was ist dann passiert? War die Rettung da? Ich kann dir hier nicht alles erzählen, glaube ich. Wie meinst du, wo bist du? Ich weiß nicht. Irgendwo bei einer Kirche im 21. Ich war da in der Nähe bei der Polizei. Bei der Polizei? Ich hol dich ab. Nein, nein, nicht nötig. Scham ließ mein Gesicht brennen und ich hörte schlagartig auf zu weinen. Ich wollte noch nicht das Gefühl loslassen, diese Situation unter Kontrolle zu haben. Dabei überstieg das hier alle Zustände, die ich mir jemals ausgemalt hatte, durchleben zu müssen. Blödsinn, schick mir deinen Standort, warte da. Mama, ich bin im Büro, ich komme gleich. In der Zwischenzeit versuchte ich, mich zusammenzureißen. Dass meine Mutter mich weinen sehen könnte, passte nicht mehr in meine Lebensrealität. Ich hatte Kopfschmerzen, elendige. Kleine Wunden von dem Asphalt, auf dem ich zuvor gekauert hatte, sprenkelten meine Knie. Die Stellen waren voller Dreck und brannten. Schmerzen breiteten sich von meinem Hals über die Brust bis in Zehen und Fingerspitzen aus. Mein Körper sperrte sich gegen jegliche Regung, als hätte man ihn mit einer Eisenstange verprügelt. Ich legte den Kopf auf die Knie und verschränkte die Arme darüber. Meine Haare fielen rechts und links von meinem Gesicht herab und bildeten eine Höhle, in der ich nach Luft drang. Ich wusste nicht, was du willst. Meine Mutter legte plötzlich ihre Hand auf meinen Rücken. Ich zog laut die Nase hoch und wischte, was ich konnte, in die Schulter meines T-Shirts. Sie sah mich alarmiert an wie ein Kind, das aus einem Baum gefallen war und nicht sagen konnte, wo es wehtat. Sie hielt ihr Handy in der freien Hand, als hätte sie auf den nächsten Anruf mit schlechten Nachrichten gewartet. Ihre, meine, braunen Haare lagen weich um ihr Gesicht, die Handtasche hatte sie achtlos auf den Boden gelegt. Sie hatte sich neben mich an den Rand des Brunnens gesetzt, auf dem Schoß balancierte sie 4 Pappbecher in einem Getränkehalter aus Karton. Ich wusste nicht mehr, ob du noch eine Kaffeetrinkerin bist und wie du ihn trinkst, dann dachte ich, dass Tee wahrscheinlich besser passt in so einer Situation. Oder ein Kakao vielleicht. Du hast wahrscheinlich wieder den ganzen Tag nichts gegessen, eh klar. Jetzt nimm. Sie zog ihre Hand von meiner Schulter und reichte mir einen der Becher. Ich hielt ihn untätig in beiden Händen. Er war zu heiß, meine Handflächen brannten und kribbelten, doch ich ließ nicht los. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Es wird wohl vor Gericht gehen, aber mehr haben sie nicht gesagt. Meine Stimme kam als ein Flüstern heraus, ein Krächzen. Es wäre schon komisch, wenn es keinen Prozess geben würde, oder? Meine Mutter nickte und legte ihren Arm um meine Schultern. Dann kramte sie aus ihrem überfüllten Portemonnaie eine Visitenkarte heraus und rief den Anwalt an. Ich trank einen Schluck. Es war Kakao und ich begann zu schwitzen. Der wird dich da schon rausholen. Die zweite Tasse Kaffee vom Anwalt rührte ich nicht an. Mein Kopf befindet sich im Taumeln, seit ich die erste geleert habe und der Anwalt zu sprechen begonnen hat. Wenn Sie dann im Gerichtssaal sind, sofort schieben sich Bilder in meinen Kopf von imposanten Gemäuern, Marmorsäulen, einer Waage, auf der mein Herz auf der einen Seite liegt, eine Feder auf der anderen. Ein Pult, auf den ein hölzerner Hammer niedersaust. Handschellen, lebenslänglich, einzelhaft, kalter Schweiß. Das muss ich Ihnen sagen, denn glauben Sie es oder nicht, viele meiner Klienten halten sich nicht daran. Hier ist, was ich Ihnen rate, eindringlichst. Sie haben nur zu sprechen, wenn Sie gefragt werden. Glauben Sie mir, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Unzählige meiner Klienten haben es sich mit dem Gericht verscherzt, weil sie ihre Stimme in vollkommen unpassenden Situationen erhoben haben. Unschicklich so etwas. Damit vermasseln sie es sich von vorn bis hinten. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Sie sind bereit für den zweiten Teil dieser Unterredung. Trinken Sie Ihren Kaffee nur zu. Möchten Sie noch einen? Er ist ja nicht vergiftet. Frau Anger, ich werde Sie nun über die weiteren Schritte aufklären. Sie können ruhig Carmen zu mir sagen. Der erste Schritt ist, eine Liste zu erstellen. Führen Sie Listen? Wie eine Einkaufsliste. Nur, dass Sie bitte auflisten, was in Ihrem Leben bis zum heutigen Tag, wie man sagt, schiefgelaufen ist. Wie bitte? Wie war Ihre Kindheit? Was für Drogen hat man Ihnen als Jugendliche zugesteckt? Warum wohnen Sie noch in einer WG, wenn Sie doch Vollzeit arbeiten und sich eine eigene Wohnung leisten können sollten? Wo ist eigentlich Ihr Vater? Wir stellen eine Liste von allem, was für die Öffentlichkeit und damit für das Gericht von Interesse sein könnte. Und was soll das bringen? Das geht doch niemandem was an. Ich sage Ihnen, was das bringt. Das bringt, dass wir wissen, was die Presse vielleicht über Sie vorstellen wird. Wir sind wie Maulwürfe. Wir müssen Ihnen immer einen Schritt voraus sein, den Maulwürfen. Die letzten Worte akzentuierte er, indem er mit dem Zeigefinger auf das Glas der Tischplatte tippt. Fast sofort zieht er ein Stofftaschentuch aus der Innentasche des Jacketts und poliert die Fingerabdrücke wieder weg. Das bringt außerdem, dass wir diese Dinge nicht nur strategisch verstecken, sondern auch strategisch nutzen können. Sie müssen wissen, dass das Gericht Ihnen wesentlich milder gegenüber entscheiden könnte. Ich sage könnte, wenn wir, Sie oder ich, meine ich, zu strategisch gewählten Zeitpunkten biografische Details aus Ihrer Vergangenheit bekannt machen. Diese müssen natürlich einwandfrei sein. So entstand der Ordner. Während der Anwalt in seinem Büro die kontrollierte Abwehr einer Schmutzkübelkampagne gegen mich schmiedete, sammelte ich alles, was ich in meinem Zimmer von mir finden konnte, und stopfte es in einen schwarzen Ordner, der seit meinem Abschluss ausgeleert im Abstellkammer stand. Nur für den Fall, dass ich noch einmal eine Rechnung oder einen Laborbefund aufheben wollen würde. Ich füllte den Ordner mit Kopien meiner Geburtsurkunde, dem Staatsbürgerschaftsnachweis, dem Meldezettel. Dann Zeugnisse, das Diplom, mein Hirn. Dann Postkartenbriefe, was man hier da alles so aufhebt für den Fall. Mein letztes Blutbild, den händisch geschriebenen Kaufvertrag von meinem Gebrauch gekauften Auto. Die Rechnung meiner Kleiderstange, die ich aufheben wollte, bis sie zusammenbrach oder ich sie wieder verkaufte. Mein Handyvertrag. Ein paar der Glückwunschkarten, die ich mich nie traute, wegzuschmeißen. Da war ich drin, alles von mir durch einen Papierfilter gedrückt. Der Ordner enthielt jeden Fetzen, den ich in meinem Zimmer auftreiben konnte, und wog ungefähr 2 Kilo. Ich stopfte ihn für den Prozess in meine größte Handtasche, an deren Boden ich mich klammerte, um die Henkel vor dem Reißen zu bewahren, um mich vor dem Zerreißen zu bewahren. Wir kommen nun zum letzten Teil der Unterredung. Sie sind bereit dafür, nicht? Ich habe seit mehreren Minuten kein Wort gesprochen. Der Kaffee am Tisch ist kalt und ich finde keine bequeme Art mehr, meine Beine zu überschlagen. Die Schulglocke lässt auf sich warten. was tun wir, wenn der Prozess nicht so verlaufen sollte, wie wir uns das wünschen, fragen. Wenn man ihn tatsächlich anlasten möchte, ein Kind übersehen zu haben, das im falschen Moment auf die Straße gerannt ist. Was unternehmen wir in diesem Fall? Haben Sie keine Idee? Haben Sie sich noch nichts überlegt? Gar nichts? Nun gut, ich werde es Ihnen sagen. Dann wird der Prozess anders ausgehen. Es wird überhaupt ein ganz anderer Prozess sein. Es wird in diesem Prozess dann nicht mehr darum gehen, ob Sie dieses Kind nun fahrlässig getötet haben, ob Sie dabei grob fahrlässig oder nur fahrlässig waren. Es wird darum gehen, ob Sie überhaupt dessen fähig waren. Sie können mir folgen. Dann wird es jemand anders gewesen sein. Ein Sündenbock, Ihr Vater, der Sie geschlagen haben könnte, weswegen Sie durchgedreht sind. Die Stimmen, die Sie ihn befohlen haben. Kurzum, nicht Sie direkt oder jemand in Ihrer Umgebung, auf den oder die wir die Schuld schlussendlich schieben können. Sie können mir folgen. Wir sollten bald mit der Liste beginnen. Fangen Sie zu Hause einfach irgendwo an. Sie machen einmal eine grobe Skizze und füllen dann die Zwischenräume mit ein paar Details, die Sie gerne erfinden dürfen. Sie kennen sich selbst ja möglicherweise am besten.